Aufgrund der sehr bedeutsamen Krankheitslast stellt diese Erkrankung die Herzschwäche, unser Gesundheitssystem, aber auch die Gesellschaft als solche vor enorme Herausforderungen.
Die Herzinsuffizienz ist zum Beispiel die häufigste Einzeldiagnose für eine stationäre Krankenhausbehandlung in Deutschland. Sie zählt zugleich zu den häufigsten Todesursachen und ist ein Hauptfaktor für den plötzlichen Herztod.
Der Herzbericht ist auch eine wichtige Grundlage, mit der sich die Qualität, aber auch die Verfügbarkeit der Behandlung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber ebenso auch mögliche Schwachstellen einschätzen lassen.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Heute möchte ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal den Deutschen Herzbericht vorstellen, der jedes Jahr von der Deutschen Herzstiftung herausgegeben wird. Hören Sie also, was es an wichtigen Erkenntnissen im 35. Bericht, Update 24, gibt, vor allem zum Schwerpunktthema Herzschwäche. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Zunächst einmal, was ist der Herzbericht? Der Deutsche Herzbericht fasst im Wesentlichen die aktuell erhältlichen Daten zu den wichtigsten Herzerkrankungen zusammen. Das sind namentlich die koronare Herzerkrankung, Herzrhythmusstörungen, Herzklappenerkrankungen und die Herzschwäche. Zudem zeigt er, welche chirurgischen und interventionellen Verfahren in der Herzmedizin durchgeführt wurden, bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern. Und schließlich erlaubt er auch einen Blick auf die Prävention und Rehabilitation in Deutschland sowie die Forschungsförderung im Bereich der Kardiologie. Insgesamt entsteht so ein eindrückliches Bild der aktuellen Versorgungslage bei Herzerkrankungen in Deutschland und wie diese sich über die Zeit verändern oder auch nicht. Damit dieses große Zahlenwerk entstehen kann, arbeiten die großen herzmedizinischen Fachgesellschaften maßgeblich mit. Das sind die Deutschen Gesellschaften für Kardiologie, für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, für pädiatrische Kardiologie und angeborene Herzfehler sowie für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Für den Vorstandsvorsitzenden der Herzstiftung, Professor Thomas Vogtländer, ist der Herzbericht damit ein wirklich nützliches Mammutwerk.
Ja, die präsentierten Daten verdeutlichen nicht nur den Stellenwert der modernen interdisziplinären Zusammenarbeit in der gesamten Herz-Kreislauf-Medizin. Der Herzbericht ist auch eine wichtige Grundlage, mit der sich die Qualität, aber auch die Verfügbarkeit der Behandlung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber ebenso auch mögliche Schwachstellen einschätzen lassen. Als in Europa einzigartige Zusammenschau von Daten aus Erhebung aller Fachgesellschaften und offiziellen Statistiken ist der Herzbericht ein wirklich wertvolles Instrument geworden, mit dem sich wichtige Versorgungsfragen beantworten lassen, auch in der Gesundheitspolitik. Solche Erkenntnisse sind auch hilfreich in Debatten, wie sie jetzt ja ganz aktuell beim guten Herzgesetz erfolgen. Wo ist besonderer Handlungsbedarf? Wo sind auch regionale Lücken in der Versorgung? All dies versucht der Herzbericht zu beantworten.
Zweifellos hat sich die Versorgung Herzkranker in Deutschland in den vergangenen Jahren grundlegend verbessert, dank vieler neuer Untersuchungs- und Therapieverfahren. Und dennoch sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach wie vor Todesursache Nummer 1 mit über 348.000 Sterbefällen im Jahr 2023, wie die aktuelle Auswertung des Statistischen Bundesamtes ergeben hat. Und was Erkrankungszahlen und Krankenhauseinweisungen angeht, da scheint es auch dem Herzbericht zufolge in einigen Bereichen nicht wirklich besser zu werden. Vor allem bei den Herzrhythmusstörungen und eben auch der Herzschwäche zeichnet sich noch keine Trendwende ab, wie Professor Holger Thiele, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, betont.
Die Herzinsuffizienz ist zum Beispiel die häufigste Einzeldiagnose für eine stationäre Krankenhausbehandlung in Deutschland. Sie zählt zugleich zu den häufigsten Todesursachen und ist ein Hauptfaktor für den plötzlichen Herztod mit über 65.000 Todesfällen pro Jahr in Deutschland. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Gerade die Zahl der Krankenhauseinweisungen bleibt bei diesem Erkrankungsbild seit Jahren mit deutlich über 440.000 Fällen auf hohem Niveau.
Und auch die Sterblichkeit an Herzschwäche ist hoch. Im Jahr 2022 wurden über 37.000 Todesfälle der Herzschwäche als Ursache zugeordnet, mit leicht steigender Tendenz. Dass die Zahl an Patienten mit Herzschwäche generell so hoch ist, das hat auch einen besonderen Grund. Dazu nochmals Professor Thiele.
Die chronische Herzschwäche ist in den meisten Fällen das Endstadium von Herzkrankheiten wie der koronaren Herzerkrankung, Herzklappenerkrankungen, Herzrhythmusstörungen und auch angeborenen Herzfehlern. Auch bei diesen Herzkrankheiten dokumentiert der Herzbericht eine Sterblichkeitszunahme für das Jahr 2022. Wer an Herzschwäche leidet, hat jedoch eine besonders schlechte Prognose. Etwa 50% aller an einer Herzschwäche erkrankten Menschen versterben leider innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren nach der Diagnose.
Hinzu kommt der demografische Faktor mit immer mehr älteren Menschen in Deutschland. Besonders ab 65 Jahren steigt die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen einer Herzschwäche deutlich an. Mit dieser Einzeldiagnose Herzschwäche werden 13 Mal mehr Patienten im Alter über 65 Jahren ins Krankenhaus aufgenommen, im Vergleich zu der Gruppe der 45- bis unter 65-Jährigen. Und Herzschwäche-Patienten über 85 Jahren, die repräsentieren sogar die größte Gruppe der vollstationären Krankenhausaufnahmen. Und auch noch ein paar weitere interessante Daten enthält der Herzbericht zu diesem Thema Herzschwäche. Männer werden deutlich häufiger als Frauen wegen einer Herzschwäche im Krankenhaus behandelt. Und so im Bundesländervergleich gesehen, insgesamt in absoluten Zahlen am meisten Herzschwächepatienten, die weist das Bundesland Nordrhein-Westfalen auf. Im Vergleich zur Einwohnerzahl dann wird das Bundesland mit 481 Erkrankten pro 100.000 Einwohnern nur noch deutlich von Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt überholt. Professor Thomas Vogtländer sieht es daher als Gemeinschaftsaufgabe an, diese Situation zu verbessern.
Die Herzinsuffizienz oder auch Herzschwäche ist ein Syndrom durch verschiedene Erkrankungen mit Auswirkungen auf auch andere Organe wie das Gehirn, die Lunge oder auch die Niere. Aufgrund der sehr bedeutsamen Krankheitslast stellt diese Erkrankung, die Herzschwäche, unser Gesundheitssystem, aber auch die Gesellschaft als solche vor enorme Herausforderungen. Wir müssen in der medizinischen Versorgung der rund 4 Millionen Betroffenen in Deutschland, 4 Millionen, interdisziplinär, multiprofessionell, aber auch vernetzt innerhalb der Behandlungsmöglichkeiten vorgehen. Das gute Herzgesetz ist ein möglicher und auch absehbar effektiver Beitrag, die Herzgesundheit in der gesamten Bevölkerung zu verbessern. Also auch die Gesundheit derer, die von einer Herzschwäche bedroht sind oder schon eine Herzschwäche erleiden. Und auch die Sterblichkeit kann dann, wenn die Inhalte des gesunden Herzgesetzes wirksam werden, auf lange Sicht gesenkt werden.
Das wäre auch eine Chance für Herzschwächepatienten, denn die Zahl an Betroffenen steigt derzeit trotz neuer, sehr effektiver medikamentöser Behandlungsmöglichkeiten. Und sie steigt auch trotz Verbesserungen bei den interventionellen und herzchirurgischen Therapien für die Grundleiden, die eben eine Herzschwäche begünstigen. Zu diesen Verfahren gehören zum Beispiel die katheterbasierten und die herzchirurgischen Behandlungen von Herzklappenerkrankungen. Professor Dr. Volkmar Falk, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, kann das nur bestätigen.
Wenn bei einer hochgradigen Aortenklappenstenose oder Mitralklappeninsuffizienz rechtzeitig eine interventionelle oder chirurgische Therapie durchgeführt wird, lässt sich die Prognose von Patienten mit einer Herzinsuffizienz deutlich verbessern. Aktuell werden eine Vielzahl von Studien durchgeführt, die den Einfluss einer Korrektur von Klappenerkrankungen auf die Progression der Herzschwäche weiter untersuchen.
Und auch zu den Herzklappenerkrankungen liefert der Herzbericht wirklich spannende Zahlen. Im Jahr 2022 erreichte die Sterblichkeit an eben Herzklappenerkrankungen die höchste Todesrate seit Erfassung dieser Zahlen. Demnach starben rund 22 von 100.000 Einwohnern aufgrund einer eben solchen Herzklappenerkrankung. Außerdem kam es zu fast 104.000 vollstationären Krankenhausaufnahmen wegen der Erkrankung einer oder auch mehrerer unserer 4 Herzklappen. In den meisten Fällen waren die Aortenklappe betroffen oder die Mitralklappe. Und so erhielten auch mehr als 7.700 Patienten einen isolierten Ersatz der Aortenklappe. Und über 6.300 Patienten erhielten eine isolierte Mitralklappenoperation. Ebenso wichtig wie die Behandlungserfolge übrigens bei den Herzklappen, das sind die Erfolge bei einem Herzinfarkt. Denn der ist bei rund 2/3 aller Patientinnen Hauptursache der Herzschwäche. Hier dokumentiert der Herzbericht mit nahezu 300.000 kathetergestützten Eingriffen im Jahr 2022 ebenfalls einen wirklich hohen Versorgungsgrad in Deutschland. Bei diesen auch perkutane Koronarinterventionen oder kurz PCI genannten Eingriffen wird ein verschlossenes Herzgefäß wieder geöffnet und dann in den meisten Fällen mit einem Gefäßgeflecht aus Metall, einem sogenannten Stent, versorgt. Ein solcher Eingriff verhindert dann nicht nur Todesfälle, sondern kann auch eben Herzschwächefälle verhindern oder eine schon bestehende Herzschwäche zumindest stabilisieren oder sogar verbessern. Ebenso ist die häufigste Herzoperation überhaupt, die sogenannte aortokoronare Bypass-Operation, oft lebensrettend. Denn auch sie sorgt durch dann Gefäßumleitung dafür, dass wieder eine ausreichende Durchblutung des Herzmuskels gewährleistet wird. Über 36.000 Mal fand ein solcher Eingriff im Jahr 2022 statt, wie der Herzbericht dokumentiert. Und vor allem Männer profitierten davon, denn sie machen 28.000 dieser eben 36.000 Operationen aus. Herzchirurg Volkmar Falk ordnet die beiden Verfahren der Bypass-Operation und der PCI so ein.
Die Bypass-Operation ist vor allem aufgrund der hervorragenden Langzeitergebnisse für Patientinnen mit einer koronaren Mehrgefäßerkrankung und mit komplexen Verengungen des linken Hauptstamms die Therapie der ersten Wahl. Das hat auch zu entsprechenden Empfehlungen in den gerade vor wenigen Tagen beim Europäischen Kardiologiekongress vorgestellten neuen Leitlinien zur chronischen koronaren Herzerkrankung geführt. Insbesondere Patienten mit Diabetes mellitus und mit einer bereits eingeschränkten Herzleistung profitieren von diesem herzchirurgischen Eingriff. Die Altersentwicklung zeigt sich übrigens auch hier. Die über 70-Jährigen machen über 40% der Bypass-Patienten aus. Allein auf die über 80-Jährigen entfielen dem Herzbericht zufolge um die 9%. Vor allem jüngere Patientinnen und Patienten profitieren aber in besonderem Maße von den guten Langzeiteffekten und der Nachhaltigkeit einer koronaren Bypass-Operation. Für die Entscheidung, welches Verfahren letztlich am besten geeignet ist, sollten die informierten Patientinnen nach interdisziplinärer Beratung im Herzteam entscheiden können.
Das Heart-Team entscheidet auch darüber, wie Patienten mit schwerer Herzschwäche im Endstadium am besten zu helfen ist. Denn hier ist zwar eine Herztransplantation eines Spenderorgans unangefochten der Goldstandard. Dem steht jedoch ein großer Mangel an Spenderherzen gegenüber. Im vergangenen Jahr haben gut 1000 Patienten auf der Warteliste auf ein neues Herz gewartet, aber nur bei 330 erfolgte dann am Ende die lebensrettende Herztransplantation. Tamara Schwab, die Botschafterin der Deutschen Herzstiftung ist, gehört zu den Glücklichen, die ein neues Herz erhalten haben. Vorausgegangen waren bei ihr Herzstillstände, die durch Reanimation überlebt werden konnten, lange Krankenhausaufenthalte, Operationen und Rückschläge. Ursache war ein seltener Gendefekt. Mit erst 28 Jahren war dann schließlich eine Herztransplantation die letzte Option.
Ja, die Zeit, als ich von einer sportlichen Teenagerin von einer Sekunde auf die nächste plötzlich ja zu einer schwerstkranken Person wurde, die hat natürlich ihre Spuren hinterlassen. Die Zeit, die war verdammt hart. Ich musste kämpfen und vor allem wollte ich auf keinen Fall an meiner Erkrankung zerbrechen. Ja, und heute schlägt mein neues Herz dafür, andere Menschen in einer ähnlichen Situation zu motivieren und zu stärken. Und das mache ich zum Beispiel, indem ich einen Teil meiner Energie und meiner Zeit in die ehrenamtliche Aufklärung über das Thema Organspende stecke. Weil noch immer viel zu viele Mythen und Ängste herrschen, die absolut unbegründet sind. Ja, und darüber muss gesprochen werden und dazu aufgerufen werden, eine Entscheidung zu treffen und vor allem sie im Organspendeausweis zu dokumentieren.
Neben dem Mangel an Spenderherzen hat Deutschland bei der Herzgesundheit noch eine weitere Schwachstelle. Trotz aller Fortschritte zeigen nämlich aktuelle Studiendaten, dass Deutschland bei der durchschnittlichen Lebenserwartung im Vergleich zu den anderen westeuropäischen Ländern weit hinten liegt. Mit einem Grund? Ein häufig ungesunder Lebensstil und noch zu wenig gezielte Präventionsaktivitäten. Für Dr. Eike Langheim, den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind solche Zahlen natürlich Wasser auf die Mühlen.
Herzschwäche entsteht doch überwiegend durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die genannten Risikofaktoren, die alle einer primären, sekundären und tertiären Prävention zugänglich wären. Trotz der in Studien gut belegten Wirksamkeit für unsere herzkranken Patienten nimmt trotzdem nur weniger als die Hälfte der Anspruchsberechtigten eine kardiologische Reha überhaupt wahr. Und davon noch einmal deutlich weniger Frauen als Männer. Das hat die Befragung von 93.000 Patienten aus 72 Reha-Einrichtungen im Deutschen Herzbericht ergeben. Wieder zeigen diese Zahlen, dass kardiologische Rehabilitation, obwohl sie die Mortalität verbessert und erneute Krankenhauseinweisungen verhindert, sowie auch Lebensqualität, depressive Symptome, soziale und berufliche Teilhabe verbessert, nicht ausreichend genutzt wird.
Mit Blick auf die Herzschwäche sind die Zahlen im Herzbericht auch ernüchternd, denn unter den Patienten in der kardiologischen Reha sind nur vergleichsweise wenige mit einer Herzschwäche. Nur gut jeder Zehnte der Reha-Patienten war dort wegen einer sogenannten dekompensierten, also entgleisten Herzschwäche. Knapp die Hälfte hingegen war dort wegen einer koronaren Herzerkrankung, kurz KHK, und 25% wegen einer Herzklappenkorrektur. Eike Langheim betont daher,
jedes gesundheitliche Entgleisen bei Herzinsuffizienz, eine sogenannte Dekompensation, verringert die Überlebenschancen des Betroffenen. Daher stellt gerade die kardiologische Rehabilitationsmaßnahme bei reha-fähigen Betroffenen eine unverzichtbare Maßnahme dar, eine solche Dekompensation zu verhindern und so die Prognose der Patienten zu verbessern. Das wird vor allem durch Trainings- und Schulungsangebote, durch die überwachte medikamentöse Einstellung und nicht zuletzt auch durch psychosoziale Unterstützung während der Reha ermöglicht.
In der Diskussion um die Herzschwäche als Krankheit des höheren Lebensalters wird oft ein Bereich vergessen, der eigentlich mit sehr positiven Zahlen aufwarten kann, was die Behandlungserfolge angeht, aber natürlich in eine ganz andere Altersklasse fällt, nämlich die Kinderherzmedizin. Durch die Erfolge der Kinderherzmedizin erreichen inzwischen über 90% der wirklich 8000 Kinder, die nach wie vor jedes Jahr mit einem Herzfehler in Deutschland zur Welt kommen, inzwischen das Erwachsenenalter. Sie werden zu sogenannten EMA, Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler. Mit einem dieser Erfolge sind mit einem kleinen Wermutstropfen allerdings verbunden, wie Professor Ulrike Herberg, die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie, erläutert.
Die stetig steigende Zahl der Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern führt auch zu einem erheblichen Anstieg der EMA-Patienten, die eine Herzschwäche entwickeln. In der Normalbevölkerung ist die Herzinsuffizienz die dritthäufigste Todesursache. Bei EMA-Patienten, also Menschen mit angeborenen Herzfehlern, stellt jedoch die Herzinsuffizienz die häufigste Todesursache, das heißt die Nummer 1, dar. Etwa 20-25% der EMA-Patienten versterben an der Herzschwäche. Ein weiterer relevanter Anteil, auch etwa 20-25% der EMA-Patienten, verstirbt jedoch auch an einem plötzlichen Herztod. Das Risiko einer Herzschwäche ist bei EMA-Patienten besonders hoch, wenn sie komplexe Herzfehler haben, wie sogenannte Einkammerherzen nach Fontanoperation, oder wenn das rechte Herz die Hauptkammer bildet, das heißt sogenannte systemische rechte Ventrikel sind. Die medizinische Nachsorge für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern, die eine Herzschwäche haben, unterscheidet sich deshalb auch sehr deutlich von den Therapiestandards für Erwachsene mit erworbenen Herzerkrankungen. Aus diesem Grunde erfordert die Diagnose und auch die Therapie bei EMA-Patienten besondere Fachkenntnisse. Betroffene sollten daher an entsprechend spezialisierten Zentren mit EMA-Expertise behandelt werden, um von den Möglichkeiten der speziellen Herzinsuffizienzbehandlung zu profitieren.
Professor Herberg weist zudem noch auf ein weiteres Risiko hin, schon im jungen Alter eine Herzschwäche zu entwickeln, nämlich eine Herzmuskelentzündung.
Eine weitere Erkrankung, die Herzmuskelentzündung oder Myokarditis, birgt ein weiteres Risiko, eine Herzschwäche auch im Säuglings- und Kindesalter zu entwickeln. Diese Kinder benötigen eine besondere Behandlung bis hin zu der Einpflanzung von Herzunterstützungssystemen oder sogar eine Herztransplantation. Leider besteht unverändert in Deutschland eine deutliche Diskrepanz zwischen kindlichen Organspendern und Organempfängern, sodass die betroffenen Kinder nur mit langen Wartezeiten an einem Kunstherz überleben.
Mit diesem Appell, sich für die Organspende einzusetzen, wollen wir es mit dem Einblick in den Deutschen Herzbericht Update 2024 belassen. Denn schon in den vergangenen 15 Minuten zeigen die vorgestellten Zahlen, die ja wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Bericht waren, was für eine umfangreiche und in Europa auch einzigartige Zusammenstellung von Daten dieser Herzbericht ist. Wer jetzt Interesse bekommen hat, mehr Informationen zur Herzgesundheit zu behalten und zur Versorgungssituation in Deutschland, der findet dazu viele interessante Berichte auf der Website der Deutschen Herzstiftung. Und dort kann übrigens dann auch der komplette Herzbericht als PDF oder E-Paper heruntergeladen werden. Ich sage nun nach diesem etwas anderen Impuls-Podcast Tschüss für heute und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. wenn es um ein spannendes Herzthema im Gespräch mit einem Experten geht oder wenn ein Herzpatient von seinen Erfahrungen berichtet.